Ich glaube, bei so einfachen Produkten bräuchte man den Berater nicht, auch ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, die Gelegenheit bei einem wichtigen Thema, wo man sich nicht selbst zutraut und wo man ja auch Verzicht vor Entscheidungen treffen muss, mit einem Menschen zu treffen, dem man vertraut, wird fast ein Luxus sein. Der Kunde tut sich im ersten und zweiten Termin Google fragen. Und in Zukunft wird er zwischen dem ersten und zweiten Termin auch KI-Software fragen. Das heißt, man muss nicht mehr nur das Hardwissen haben, meine Lösung zu erklären, muss man eine Lösung auch einordnen können und vielleicht auch sogar verteidigen können gegenüber das, was der Kunde dann mit einem Dreiviertelwissen von Google und KI mit. Ja, also ich glaube, ich muss besser einen Kontext einordnen. KI als Enabler so einzusetzen, unsere Kunden werden nochmal schneller, besser beraten und Schadensfällen schneller bei Unterstützung. Und auf der anderen Seite, ich habe gesagt, ich bin für 6.000 Berater zuständig. Ich hoffe, ich habe bis dahin 10.000 Berater.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir 2022 der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem spreche ich darüber mit Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten. Woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 oder überall, wo es Podcasts gibt, im Versicherungsfunk finden können. Mittlerweile spreche ich mit Vorständen und Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness und Aussagekraft in den Prognosen zu erhalten, lautet die Frage nun, wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Dr. Matthias Wald, Leiter Finanzvertrieb und CMO bei Swiss Life Deutschland. Hallo Herr Wald, schön, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen.
Sehr gerne. Freue mich drauf, habe schon viele tausend Tage Gespräche geführt. Das erste Mal, dass ich mehr als doppelt so weit in die Zukunft oder Vergangenheit schauen soll.
Oh, da bin ich aber gespannt. Dann haben Sie ja schon eine Erfahrung, wie man in die Zukunft blickt. Und ich bin gespannt, was Sie uns erzählen werden. Aber erstmal noch kurz zu Ihnen. Stellen Sie mal ganz kurz vor, wer sind Sie, wie lange sind Sie in der Branche und was ist Ihre Position so?
Ja, bin passionierter Volkswirt. Habe auch schon an der Uni Bankbetriebslehre, Finanzierung und Versicherungsvertriebslehre studiert. Wenn ich das mitzähle, bin ich jetzt in der Tat seit über ein Vierteljahrhundert in der Branche oder an Branchenthemen dran und bin jetzt hier bei Swiss Life Leiter der Finanzvertriebs. Ich bin für 6.000 lizenzierte Berater zuständig, dass die richtige Unterstützung bekommen, um unsere Kunden bestmöglich zu beraten.
Wow, im Vierteljahrhundert, dann haben Sie schon einige Erfahrungen, was passiert ist und können wahrscheinlich dann auch sehr gute Prognosen treffen auf die Zukunft. Und da ist ja meine erste Frage immer, Sie haben gerade schon gesagt, 1000 Tage Prognosen haben Sie schon gemacht. Meine erste Frage ist ja immer, also wir führen das Gespräch jetzt am 2. April 2026. Und da wäre die Frage, wie ist denn die Versicherungsbranche, wie sieht sie aus in 2030 Tagen? Und das wäre bei uns der Donnerstag, der 23. Oktober 2031.
Ja, übrigens wirklich ein spannender Unterschied, weil ich gehe zu diesem einen Satz, den mir mal ein schlauer Mann gesagt hat. Man überschätzt immer die Veränderungen, wenn sie ganz kurzfristig sind und man unterschätzt sie immer, wenn es ein bisschen länger geht. Ja, und ich glaube, jetzt mit diesen 2030 Tagen sind wir durchaus auf einem längeren Ende. Und ich glaube auch, dass ich dann in der Tat einiges geändert haben wird. Ne? Ich glaube, dass die Berater, die dann in der Versicherungs- oder Lebensversicherungsbranche tätig sind, wirkliche Vollblutprofis sein müssen, die die Summe den Kunden ganzheitlich beraten können. Warum ich das in Summe eingeführt? Ich glaube, es wird durchaus auch Spezialisten geben, die sich auf ein Nischenthema voll konzentriert haben. Aber ich glaube, die müssen im Netzwerk tätig sein, weil der Kunde wird erwarten, dass er aus einer Hand hochprofessionell beraten wird für alle Dinge, die er mit Finanzen, Vorsorge, aus meiner Sicht auch Immobilien verbindet.
Oh, das ist ja spannend. Also wenn nämlich sonst mit vielen Leuten spreche, gut häufiger aus der Beratersicht jetzt mal von Maklern und Vermittlern, dann sagen die einfach, die Zukunft liegt im Speziellen, also im Spezialistentum, im Expertentum. Und sie sagen ja gerade nicht so, dass der allgemeine Berater, der alles kann, ist eher die Zukunft.
Nee, alles können ist, glaube ich, unglaubwürdig. Alles okay. Können in einem Thema und dann in einem Netzwerk tätig sein, wo man andere hat, mit denen man sich vernetzen kann. Ja? So habe ich das gemeint. Aber einer, der nur spezialisiert ist und kein Vermittlungsnetzwerk hat, den würde ich wahrscheinlich kritischer sehen als die Kollegen aus der Beraterschaft, mit denen sie geredet haben. Weil ich glaube schon, dass die Kunden gewohnt sind, das beginnt ja jetzt schon, Fragen in Google zu stellen oder natürlich in der viel aktuelleren Trend, die ChatGPT. Und dann haben sie auch nur eine Quelle, die antwortet. Und ich glaube, wenn der menschliche Ansatz überleben wird, dann wird er überleben, indem er auch in Gänze da antwortet. Ich glaube auch, dass es ein Hauptface to the Customer geben wird, ja. Also einen, den der Kunde am meisten damit verbindet. Und der hat dann Zugriffe auf Spezialisten in seinem Netzwerk, die, wenn wir jetzt ja bewusst in dem Markt Immobilie, ist ja in Deutschland oft sehr getrennt von Versicherung. Ich glaube aber, dass im Jahr, in 2030 Tagen, der Kunde, wenn man ihn glaubwürdig anbieten kann, ich spüre mich in deiner Versicherung, ich spüre mich in deiner Altersvorsorge, ich spüre mich in deinem Vermögen, ich spüre mich in den Schutz deines Vermögens. Ich spüre mich aber auch um dein Vermögen, was in, wie heißt das so schön, Steinen angelegt ist. Da wird es auch egal, ob es eine Eigennutzwohnung ist, was ja der klassische erste Fall ist, aber vielleicht ist der Kunde ja auch wohlhabend und investiert sogar in Immobilien, die er vermietet oder erbt die. Ich glaube, das gehört alles zur ganzheitlichen Beratung der Zukunft dazu. Und dass derjenige, der dann da viel kann, auch noch derjenige ist, der zwischen 200 Banken in Deutschland den Zinssatz rausfiltert und noch genau weiß, wo man von der KfW einen Zuschuss nochmal zinsgünstiger bekommt, das wird dann irgendwann umlaufen. Und dass man dann jemand bei diesem Netzwerk, das ich versucht habe, zu skizzieren.
Ah, okay. Und wie ist der, sag mal, der Standardvertriebsweg von dem Kunden in Zukunft? Also wenn der Marco Pedersen sich überlegt, ich brauche nicht, überlegt mich, brauche eine Versicherung, nee, der sich denkt, okay, ich muss irgendwie abgesichert werden. Wie komme ich zu einem von Ihren 6.000 Beratern oder wie läuft das?
Ganzen Bulli, das schon den Puppe am Huber, sehr gesagt, sie haben das jetzt gesagt, brauche ich eine Absicherung oder nicht? Und das hängt ja von den Themen ab, ne? Bei der Kfz-Versicherung kommt man von selbst drauf, dass man die braucht, ja? Und ich glaube, das Besondere auch unserer Branche, wenn jetzt so eine Altersvorsorge, Lebensversicherung-Decke ist, man weiß es zwar irgendwie, aber es ist halt ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftige, das ich immer weiter aufschiebe, ne? Es ist halt eine Push-Branche, wenn man es mal so ein bisschen schwarz-weiß sagt. Und ich glaube, das ist genau das, wo unsere Berater ins Spiel kommen. Die müssen die Empathie haben, Kunden für dieses Thema zu begeistern. Und da wird es ganz viele Zugangswege geben. Und dadurch, dass wir so weit weg sind, möchte ich doch gar nicht spekulieren, ne, wie das ist. Aber entscheidend ist, dass sie im Moment, wo sie Kunden sehen, die Empathie haben, den Kunden abzuholen. Und den Kunden für das Thema zu begeistern, aber viel mehr, weil innerlich weiß er ja schon, dass das Thema wichtig ist. Das ist dann sogar einfach, wenn man erstmal bittet, ihn für sich zu begeistern, dass er einen Menschen hat. Und meine These ist ja, die ist jetzt wirklich nicht überraschend, dass in ganz vielen Branchen und in ganz vielen Dingen wir in 2030 Jahren nur noch mit KI kommunizieren. Und ich glaube, die Gelegenheit bei einem wichtigen Thema, wo man sich nicht selbst zutraut und wo man auch, ja, auch Verzicht und Entscheidungen treffen muss, mit einem Menschen zu treffen, dem man vertraut, wird fast ein Luxus sein. Das wird so, wie man in der Großstadt mal einen Moment der Stille hat, weil es ein guter Vergleich ist. Freut man sich dann mal, wenn man mal ein wichtiges Thema, einen Menschen, dem man vertraut, besprechen kann. Und Fachwissen wird nicht unwichtig werden, kann ich gleich gerne auch noch was zu sagen, aber diese Empathie, dieses Gestalten des Menschen, der ja vielleicht gar nicht mehr gewohnt ist, viele Themen mit Menschen zu reden, das wird der entscheidende Differenziator von erfolgreichen zu erfolglosen Vertrieblern und Beratern sein.
Also Sie sagen, dass quasi der Standard-Informationsweg ist KI. Wir sprechen am meisten mit KI. Und richtige Beratung ist Luxus. Also wenn ich auch an die Demografie denke, würde es auch logisch sein, weil es gehen ja quasi auch in den nächsten 5 Jahren, gehen ja, glaube ich, 20% oder sowas, gehen halt in den Ruhestand.
Genau, das ist die These, haben Sie gut zusammengefasst. Und ich glaube, diese Luxus, ich glaube, das ist die beste Chance, dass diese Branche mal einen Himmelssprung nach oben schafft. Weil ich bin ja jetzt so lange, wie ich da bin, weil ist ja immer die bekannte Umfrage, die drei letzten Berufe sind immer irgendwie Müllabfuhr, Politiker und Finanzberater in wechselnder Reihenfolge, je nachdem, wo gerade bei Politikern oder Finanzberatern nochmal was hochgekocht ist. Und ich glaube, diese Diktung, die wir gerade skizziert haben, die können wir uns wirklich mal auf das Level der Steuerberater und Anwälte und Notare bringen. Ja, weil die werden diesen Luxus dann in 2030 dann sicherlich auch noch anbieten. Und dann gelingt es uns vielleicht endlich mal, auch dieses Level zu erreichen.
Aber wird denn dann die Beratung, was Sie sagten vorhin, wenn halt der Berater dann seinen Kunden sieht oder der Kunde seinen Berater sieht, beide sehen sich ja, Sehen die sich denn dann auch wirklich, also ist das dann, also sie gehen auch davon aus, dass schon noch Mensch-zu-Mensch-Beratung passieren wird? Ich vermute mal auch vor Ort oder wie wir es gerade machen, Video?
Also ich glaube, ab dem zweiten Termin definitiv virtuell. Ich glaube, das ist inzwischen der Zeitgeist und das hat ja auch viele Vorteile, was Effizienz und Effektivität betrifft. Beim ersten Termin kann ich mir beide Modelle vorstellen. Da hängt es, glaube ich, ein bisschen von der Persönlichkeitswelt. Es gibt, glaube ich, Menschen, die werden auch in 2030 Tagen noch sagen, nee, den ersten Termin möchte ich den sehen. Ich denke da sogar eher an das Büro des Finanzberaters, dass man auch ein Gespür bekommt, eher die Arbeit dieser Finanzberater. Ist das ein Umfeld, wo ich mir vorstellen kann, dass meine Daten gut gelagert sind? Das ist natürlich eine veraltete Bank, ist, wo die Daten garantiert in der Cloud dann lagern. Unsere Menschen, die sind dann noch moderner, die werden sagen, wie auch der erste Termin reicht mir virtuell und da wird es eine Differenzierung in der Gesellschaft geben. Am zweiten Termin würde ich behaupten, sind 97% der Beratungen virtuell. Und da wird der KI auch sehr helfen. Du hast die Rechtsschutzversicherung, den Tarif von vor 2 Jahren. Inzwischen gibt es einen besseren Tarif für denselben Preis und diese Dinge werden ja alle vollautomatisiert flutschen. Und ich glaube, bei so einfachen Produkten bräuchte man den Berater nicht, um auch ganz ehrlich zu sein. Der bei allen Produkten, auf die man setzt, kommt man auch den Berater halt eben gebraucht für die komplexen Themen. Vermögen, Altersvorsorge, Investment, die Immobilie. Und wenn er die aber macht, könnte der Kunde eben auch die einfachen Produkte und Vertrauen aus dem offensichtlichen Vorteil einen Ansprechpartner für alle Finanzteams zu haben.
Aber wie komme ich als Kunde, weil nämlich ich glaube auch, dass wir mit KI zu tun haben werden, aber wie komme ich zu dem Punkt, dass ich dann zu einem Berater gehe? Also beziehungsweise schlägt mir die KI dann den Berater vor? Also ist sie so mächtig?
Die KI wird dir wahrscheinlich beides sagen. Wenn die KI neutral sein wird und die KI sein kann, wenn du es dir selbst zutraust, mach es selbst, dann geht es dir in die Seiten. Wenn du in Beratung möchtest, gibt es die und die Firmen, wo wir Anspruch haben, dass die genannt werden. Aber ich glaube, unsere Berater werden auch versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Und aber fairerweise, da tue ich mich auch schwer zu sagen, wie es genau passiert wird. Ich bin sicher, dass es passiert wird. Weil der Mensch ja dann doch ein soziales Wesen ist und sich irgendwo an der Kommunikationsfreude sucht und dieses Thema eben so schwierig und so kompliziert ist und ich es nicht von selbst lösen muss. Und andererseits, wie ich mehr danach konsumiere, wird ich ja nicht leugnen können, dass der Staat die gesetzliche Altersvorsorge im besten Fall ein absolutes Existenzminimum sicherstellt. Das Thema ist ja präsent. Wenn man den Kunden dann mit einer Kompetenz und Empathie darauf anspricht, dann wird man auch irgendwann mal auf eine Tür nie ein.
Wenn Sie es aber gerade schon sagen, Kompetenz und Empathie, gibt es denn irgendwie so, ich gehe davon aus, Sie haben ja heute auch schon eigentlich Vermittler, Berater und so weiter, gibt es irgendwelche Skills, wo Sie sagen, das muss einfach ein Berater in Zukunft haben im Vergleich zu heute? Also muss das sich auch irgendwie verändern oder machen die so weiter wie bisher?
Gibt es, glaube ich, einen Punkt. Und zwar, ich hatte Fachwissen. Derzeit reicht es, glaube ich, bei vielen Kunden aus. In der Kunde, die er oder vor 5 Jahren hat es auf jeden Fall ausreicht, der Kunde vertraut dir. Du kommst mit einer guten Lösung und erklärst deine Lösung. War der Kunde die abgenommen. Und per se war das auch eine gute Welt, weil wenn der Berater gut war, war es auch für den Kunden gut. Heute ist, glaube ich, schon dieser Effekt drücken. Und wir schließen jetzt heute auch eine Info zu unserem Vertrieb. Ich spreche jetzt auch mehr von unserem Vertrieb als vielleicht vom ganzen Markt. Aber die Tendenz, ich schildere bestimmt. Trotzdem, wir schließen ja nie im ersten Termin Verträge ab. Ja, wir machen das immer erst in 2 Wochen. Im ersten Termin nehmen wir mehrere Stunden die Situation des Kunden auf. Thema Ganzheitlichkeit. Deswegen liegt mir das auf Fleisch und Blut und ich werde es wahrscheinlich 7-mal diesen Interviews ab. Dann analysieren wir die Situation und kommen dann mit Vorschlägen zurück und dann schließen wir erst ab. Aber natürlich tut man im ersten Termin schon Anker setzen und reden über die Themen. Was natürlich das Phänomen der letzten Jahre ist, der Kunde tut zwischen dem ersten und zweiten Termin Google fragen. Und in Zukunft wird er zwischen dem ersten und zweiten Termin auch KI-Software fragen. Das heißt, man muss nicht mehr nur das Hardwissen haben, meine Lösung zu erklären, muss man eine Lösung auch einordnen können. Ja? Und vielleicht auch sogar verteidigen können gegenüber das, was der Kunde dann mit dem Dreiviertelwissen von Google und KI mit. Ja, also ich glaube, ich muss besser einen Kontext einordnen können und muss meine Lösung gut vertreten können. Das ist, glaube ich, das Neue. Ich glaube, die Empathie war schon immer wichtig im Vertrieb. Die wird sich nicht ändern. Dass man ganzheitlich beraten können muss, habe ich schon erklärt. Und der nächste Punkt ist, wir haben da wenn nur ein Schlagwort nennen darf, und das ist sicher demografische Wandel, das ist so langweilig, das würde ich mich nicht trauen zu nennen. Ich glaube, diese Branche muss mal anfangen, nicht nur über das Sparen zu reden, sondern auch über das Entsparen zu reden. Die Rede schon lange drüber, das ziehe ich zurück, aber wir machen es ja nicht erfolgreich. Ich kenne keinen Marktteilnehmer mit signifikanten Größe, mein Thema auslaufende Lebensversicherungsverträge wirklich erfolgreich ist. Und da dieses Thema und auch Vererben und Schenken, ne, wird immer mehr Dimensionen gewinnen. Die Geburtenrate in Deutschland ist ja nicht zwei oder schrumpfend, aber sie ist ja irgendwie 1,4 Kinder. Also gibt es ja ein Stück 1,4 Kinder. Und wenn ich kein Kind habe, muss ich mir trotzdem Gedanken machen, was mit meinem Geld passiert. Ich glaube, dieses Thema wird eine Rolle spielen. Gibt immer diese Starkwörter. Ich habe immer mal gelernt, 50 ist die neue 40. Dann war man noch lustig, als man gesagt hat, 60 ist die neue 40. Und jetzt würden sagen, manche Leute schon 70 ist die neue 40. Dann ist ja vielleicht 100 die neue 70. Dann sind wir ja wirklich bei spannenden Themen. Und dann diese Age-Spar-Phase ja immer länger. Dann wird die Rente dann irgendwann mit 70 und 72 sein sollte. Aber nicht 95 Jahre Nebel, dann haben wir noch 21 Jahre oder 25 oder 30 Jahre, wo es auch Entsparen und Vererben und Schenken gibt.
Okay, das sind die älteren Semester, die man quasi berät. Aber wie bekomme ich denn, wir reden ja in der Branche immer über die, ne? Du brauchst neue Kunden, junge Kunden. Ne? Und jetzt haben wir halt die Generation Z oder so. Wie begeistere ich die denn, wie bekomme ich denn die dazu, sich über das Thema Versicherung zu informieren? Also sind die offener dafür, glauben sie, oder glauben sie, wir müssen allgemein finanzielle Bildung nach oben heben, was weiß ich?
So als Staat und Staatsbürger müssen gar nichts, was so schön heißt, nur sterben und Steuerzahlen. Wir sollten die Finanzbildung in Deutschland erhöhen. Das ist schon eine Tragödie, was da passiert. Da wird es aber alle, ich meine jetzt wirklich alle, seit ich Nachrichten lese und nichts hinbekommen haben, würde ich jetzt mal sagen, als These, dass wir in 2030 stark immer noch eine ungenügende Finanzbildung in Deutschland sei. Leider. Die Menschen sind aber offen für das Thema und darum mindestens im Unterbewusstsein wissen sie das. Und deswegen kann man diese junge Generation dafür erreichen. Wir machen das ja, glaube ich, sehr erfolgreich. Glaube ich, ich bin bescheiden dazu geworden, weil die Zahlen sind eher recht deutlich. Wir haben nun mal bei Prata, die durchschnitt 35 Jahre alt sind, die Branche ist über 50 Jahre. Und da wir auch viele haben, die über 50 Jahre sind, heißt auf Deutsch, uns gelingt es auch 20- und 25-Jährige zu gewinnen. Und kein Problem. Hier unser Yale Campus, über 30 Millionen hingebaut als physische Ausbildungsstätte. Vor Corona entschieden, während Corona gebaut. Wir sind oft gefragt worden, ob wir das denn bereuen, dass er jetzt in diesem Zeitalter, wo er dann Homeoffice begonnen hat, dieses physische Ausbildungszentrum geschaffen haben. Und wir sagen immer kein bisschen, ne? Weil eine richtig gute Ausbildung, ja, und Persönlichkeitsausbildung geht, die ist physisch besser. Eine Fachausbildung, egal ob ihr inzwischen geht. Aber gerade heute haben wir über 130 Leute mit einem Durchschnittsalter, ich schätze, von, gestern haben wir sie angeschaut, ich tue mir ins Bündchen, ja, die Alter, sie schätzen, da immer überhaupt jemand an, welche 22, 23 im Durchschnittsalter. Und dann haben wir 190 Leute, die jetzt hier 3 oder 4 Tage herkommen und sich intensiv ausbilden lassen, um dann mit ihrer Generation Finanzberater anzufangen. Also ich bin da total zuversichtlich. Und es gibt ja auch noch so ein Klischee gegen die Generation, dass sie nicht mehr arbeiten möchte. Das halte ich wirklich für falsch. Ich glaube, man muss eine Hürde mehr springen als früher. Ich glaube, früher gab es vielleicht Generationen, die haben einfach viel gearbeitet, weil man es ihnen gesagt hat. Ach, ich glaube, inzwischen muss man, gibt ja dieses berühmte Buch von Simon Sinek und dieses Why, warum, das, da muss man sagen, da ist wirklich was gelungen. Das ist so. Und ich würde behaupten, dass 95% unserer erfolgreichen Berater ein Why sich klar gemacht haben. Und das ist dann zum einen noch wirklich dieses gesellschaftliche Why. Ich habe hier einen wichtigen Job, wo ich etwas tue. Der Staat wird es nicht hinbekommen, und zwar nicht unter Alterssorge, nicht auch Gesundheit, Pflege und so weiter. Ich bin stolz drauf, was ich war. Der dann für sich auch gerne nur ein individuelles Warum, ne, was ist sein Lebensziel. Aber diese Verbindung ist das, was unsere Menschen an Sport.
Aber wie schaffen, weil ich, wenn ich mit Leuten aus der Branche spreche, dann höre ich auch immer so, zum einen, ja, das, die heutige Generation, die sind alle, die haben keine Lust mehr zu arbeiten, die sind alle faul, die wollen alle Work-Life-Balance und so weiter und so fort. Also dieses alte Lied, ne, die neue Generation ist voll schlimm, die alten waren viel besser. Aber ich höre auch, und zwar immer, es ist voll schwer, Nachwuchs zu bekommen. Wir haben so viele Stellen frei, es kommt keiner. Und sie sagen, sie haben offensichtlich, ne, bezahlbillig, schaffen Sie es ja. Wie schaffen Sie es denn, die jungen Leute von der, wie wir vorhin auch schon hatten, nicht so beliebtesten Branche zu überzeugen, darin teilzuwerden?
Eine etwas größere Thema, wie kriegen wir vielleicht Leute, die Bock haben? Also was wir sehr betonen, und das, ich weiß, dass es ein Buzzword ist, aber ich kann nur sagen, wir machen es wirklich und scheinbar gelingt es auch unseren Führungskräften vor Ort, das rüberzubringen, ist Thema Unternehmertum. Wir sagen, wir wollen Unternehmer. Und dazu gehört auch ja selbstständig und da weiß man, dass man was aufbauen muss und sich selbst aufbauen muss. Ne? Und also von daher haben wir da vielleicht einen guten Filter drin, der dafür sorgt, dass wir gute Leute bekommen. Und in der Branche ist ein Thema, also ich glaube, wenn die Branche besser wäre, wäre unser Wachstum nochmal ein paar Prozentpunkte größer. Kann ich jetzt nicht messen, weil ich keine Zeitmaschine habe. Aber die Branche kostet jeden was. Ich glaube, wer was anderes sagt, der macht sich was vor. Aber was ist unser Hauptmethode? Ich hatte es im Grunde schon angedeutet, über Unternehmertum zu reden und auch über dieses Warum zu reden. Und zu sagen, ja, jetzt halt so, du musst jetzt durchscheiden und vielleicht sagt auch deine Mutter was. Und die will lieber, dass so die deutsche Automobilindustrie wegsitzt. Aber wenn man dann sich demografische Entwicklung in Deutschland anschaut und man könnte, glaube ich, zum Schluss kommen, dass in 10, 20, 25 Jahren zukunftsträchtiger ist, Finanzberater in einer alternden Branche zu sein, als, sage ich doch was, als gegen die chinesische E-Auto-Offensive anzukämpfen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist sicherer in der Finanzbranche allein schon demografischer Wandel. Die Leute, es bleiben gleich viele Leute und es gibt weniger Berater. Eine einfache Rechnung im Vergleich zu, es gibt immer mehr Autoanbieter und jeder kann nur eins fahren oder mal vielleicht zwei. Aber wir haben jetzt gerade so die Berater, ich frage aber so, also ich sage immer so, ne, Versicherung mache ich ja nicht, um das, also Finanzen vielleicht noch, mir ein Haus hinstellen, Status und sowas, das verstehe ich, aber Versicherungsprodukte und so, die tue ich mir ja nicht besorgen, um einfach Status zu haben, so die habe ich ja, um mich abzusichern. Und da ist immer die Frage, wir haben jetzt den Vertrieb in Zukunft, wie da ungefähr so sein wird, ein bisschen besprochen. Wie wird denn die das Schadenserlebnis, sage ich jetzt mal, in Zukunft sein bei den Kunden?
Gute Frage. Jetzt mal versuchen zu trennen. Ich glaube, ein harmloser Schaden, jetzt spreche ich heute die Sachversicherung, weiß gar nicht, ob sie das Fokus hatten, aber so ein Hausratsschaden für 500 Euro, ein völlig harmloser Kfz-Schaden für 3.000 Euro. Das sind die Momente, wo diese Schlagworte KI, der große Enabler, total geht. Da geht es aber nur darum, dass das schnell und kompetent geregelt wird. Und ich glaube, da kann KI helfen, beschleunigen, das zu machen. Da weiß ich auch gar nicht, letztendlich, ob der Kunde noch den Anspruch hat, seinen Berater zu reden und ob unser Berater dann unbedingt den Kunden sprechen möchte, vielleicht eine Glückwunsch-E-Mail. Ist ja auch eine Chance zu sagen, zum Beispiel, dass du die Versicherung abgeschlossen hast, wenn der da Schaden gezahlt hat. Jetzt springe ich ins andere Extrem und da gibt es natürlich Kautschuk dazwischen bei lebensbedrohenden Krankheiten, weil ich kann vielleicht nie mehr mindestens ein paar Jahre nicht arbeiten und EU-Schäden oder existenziellen Wohngebäudeversicherungsschäden. Das sind genau wieder die Momente oder auch Argumente, wo ich sage, das ist der Kundenraum. Ich glaube, dass ein kompetenter Berater noch eine Rolle spielen wird, weil da geht es dann auch um Empathie und vielleicht auch um Vertrautheit. Und wenn da der Kunde, und da haben wir tausende Fälle, mit Mitte 20 einen Vertrag abgeschlossen hat, und dann Mitte 30 der Berater merken, dass der Vertrag wichtig war. Das sind schon gute Momente. Die sind jetzt sicher beim Schadensfall nicht uneingeschränkt schön, weil ja meistens was Schlimmes passiert ist. Aber man hat so das Gefühl, dass man das Schlimme reduziert hat. Und wie man so oft sagt, zumindest die monetäre Dimension, über die muss sich der Kunde keine Sorgen machen. Vielleicht hat er gesundheitlich hoffentlich nur temporär genug andere Themen. Und dann kann man zumindest stolz sein, dass er sich monetär keine Gedanken machen muss. Natürlich soll auch diese Bearbeitung im Hintergrund durch KI gerne schneller werden. Also natürlich toll, wenn die BU in Zukunft nach 2 Wochen auszahlt und nicht nach 2 Monaten. Ne? Also der Extrakt spielt auch da eine Rolle. Aber wie gesagt, ich glaube, da kommt dann, je schlimmer der Fall wird, auch noch die persönliche Betreuung als wichtige Dienstleistung dazu.
Also Sie haben am Eingang oder am Anfang haben Sie gesagt, die Leute werden einfach in Zukunft super viel, würden wir mit KI machen. Wir werden sehr viel mit KI sprechen und halt ein Mensch, der für mich da ist, ist einfach Luxus. Und dann frage ich mich halt, ist denn eigentlich, dann wenn es KI ist alles, ist das der große, ist es eine Gefahr für die Branche? Sehen Sie das als Gefahr oder sehen Sie als Unterstützung? Weil ich höre gerade so zwei Sachen. Die einen loben sie in den Himmel, sagen alles. Die anderen sagen, oh Gott, die machen uns obsolet. Obsolet machen sie uns ja scheinbar nicht. Aber sehen Sie es trotzdem eine Gefahr auch von den Unternehmen, von dem Einfluss von, oder sehen Sie das einfach nur als gutes Werkzeug?
Also im Gesamtwerk sehe ich es nicht alles Gefahr, sie ist als Enabler. Ich erinnere mich noch dran, als ich bin 1974 geboren und dann gab es so die Diskussion, tun die Roboter uns ersetzen? Und wie schlimm die Roboter sind, muss man Roboter verbieten. Und wir haben sie nicht verbunden und es war gut so. Und wahrscheinlich sind viele Branchen gerade über die Posten, über die wir gerade sehr negativ denken, über diesen Roboter-Schwung in Deutschland, wo man einen sehr positiven Drive bekommt. Wurden dadurch einzelne Jobs obsolet? Ja. Aber ich meine, dafür ist ja auch ein Sozialstaat wirklich da, dann die Möglichkeit zu gehen, zu schulden, zu lernen. Trotzdem kann das Einzelschicksal wirklich noch ein Minimum sein. Und wer das negiert, macht es ja auch falsch. Wer nur deutsche Kohlearbeiter sich gerade anschauen, kann die Maßnahme gut oder schlecht ticken, aber die Einzelschicksale kamen ja nicht hier. Hier geht es auch der deutschen Versicherungswirtschaft. Vielleicht geht sogar, glaube ich, dass KI da die Lebensversicherung nur enabled, besser und schneller macht. Und ich glaube, dass diese Branche davon profitiert. Sie sollen halt per Zeit gehen, aber da sind es weniger wie KI. Ich glaube, die Kunden wollen natürlich flexiblere Produkte. Ne? Und der Entnahmeplan muss flexibel sein. Wenn ich mal träumen darf, warum nicht eine BU, die bei jeder Beförderung automatisch hochgeht? Warum nicht eine BU, die bei Sabbatical auch mal automatisch runtergeht? Da kann man ja schon viele Dinge vorstellen, die durchaus in den Zeitgeist passen und in die Zeitgeist, das ist vielleicht bei einem Sweetie Pot, die neue Flexibilität, wie die Leben gelebt werden. Ich bin ja hier nicht mehr ein repräsentatives Modell jetzt nie die Branche, nie die Firma und so weiter gewechselt. Und da wird man sich anpassen müssen. Aber da denkt man sich auch ohne KI. Und für diese Anpassung ist KI wahrscheinlich eher ein Enabler als ein Gegner.
Wenn Sie gerade schon von neuen Produkten träumen oder sich wünschen und sagen, man könnte Sachen anpassen, sehen Sie denn allgemein so ganz neue Produkte, jetzt mal nicht flexiblere Modelle bei BU zum Beispiel, sondern sehen Sie denn in Zukunft so ganz neue Produkte, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, vielleicht, weiß ich, irgendwas, was in China gemacht wird oder in USA oder so, oder sagen Sie, vom Produkten her sind wir eigentlich schon durch?
Das sehen wir auf keinen Fall. Ich glaube, jetzt haben Sie in die Zukunft geschaut, lassen wir einmal kurz in die Vergangenheit schauen. Wir hatten vor ein paar Jahren, war die BU 99% des Marktes der Absicherung der Arbeitskraft, und inzwischen hat die Grundfähigkeit zur Sicherung einen relevanten Schatz geworden. Das ist noch so ein bisschen abhängig vom Vertriebssegen und so weiter, aber sie ist, glaube ich, über den Gesamtmarkt schon bei knapp 10% angekommen, bei manchen durchaus bei einem Viertel. Also, da haben wir bewiesen, dass die jetzt für manche Berufsgruppen, für die BU nicht passt, als Branche was entwickelt haben, was diesen Menschen einen Schutz für ganz viele Situationen bietet, der davor nicht da war. Ich glaube, der nächste Durchbruch müsste Richtung Altersvorsorge kommen. Ich habe ja schon mal angefangen, über die nicht der erste bewusst über die längere Lebenserwartung zu reden. Wie können wir länger in den Kapitalmärkten bleiben? Aber, und jetzt bin ich ja beim schönen Thema für die Versicherung, Thema Langlebigkeit, ist ja ein schöner Differenziator gegen Fonds und andere Angreifer, wie aber gleichzeitig irgendwann die Volatilität runternehmen, aber jetzt nicht mit so, Entschuldigung, primitiven Gewinnsicherungsmitnahme, Mindestlevelgarantie, sondern wie kann man den Erwartungswert steigern und die Volatilität minimieren und ab einem gewissen Alter auch wirklich deutlich, deutlich minimieren. Das wäre uns ein Produkt, das ich mir wünschen würde. Das würde ich jetzt weniger aus China erwarten, sondern eher aus angelsächsischen Ländern, dann auch nicht ganz Weltdeutschland.
Wenn Sie gerade schon von Angreifern sprachen, es gab so, wenn wir auch mal kurz zurückblicken, so vor 10 Jahren ungefähr, waren ja einfach Google, Apple und Co. waren ja die großen Angreifer auf die Branche. Die werden alle Selbstversicherer, die Versicherer werden einfach obsolet sein, weil Amazon kennt die Kunden besser als jeder andere. Meta ist sowieso mit Daten, alles drum und dran. Und die werden eine große Gefahr. Aktuell, Stand 2. April 2026, ist es noch nicht so passiert. Glauben Sie, dass die ganzen Big Techs große Gefahren für die Branche sind, oder sehen Sie sie einfach so als Kundeneinstieg, die dann zur Versicherung kommen?
Ein Letzteres, oder dein DVD-Letzteres, ich kann es gerne begründen, 3 Gründe für eine Einzelmärsche, das ist ein hochkompetenter Unternehmen, sonst hätten sie nicht den Markterfolg gehabt, den sie haben. Also die werden es nicht unbedingt scheitern, weil sie doofe Manager haben. Wer das sagt, der sollte nochmal in sich gehen. Aber die sind schlaue Manager. Und die hassen Regulierung. Das beweisen sie bei jeder Schlacht der EU über andere Dinge derzeit haben. Wollen wir in die mit höchst regulierteste Branche in Deutschland? Ich glaube, die werden freiwillig selbst sagen, nee, wir sind maximal Tippgeber und generieren Leads, aber wir wollen nicht greifen. Wenn sie von der Regulierung keine Angst haben sollten, vielleicht sagen sie, mit ESO reguliert, ist egal, dann werden die für Börsenkurse bezahlt und Börsenkurse hängen von hohen Margen ab. Und trotz alle Erfahrungen in diese Branche, sind die Margen in der deutschen Lebensversicherung und auch Sachen Krankenversicherung ja nicht so hoch. So, warum soll viele dieser Giganten mit ihren exzellenten Margen sich in der regulierten Branche gehen mit ihren Margen? Also ich habe den Case einfach nicht verstanden. Vielleicht so kleine Annexversicherungen im Ökosystem. Also wenn wir das glaube ich nicht dran. Wenn sie das doch machen würden, dann würden sie es kompetent machen, dann gibt es immer noch eine Widerstandslinie. Ich bin bei einem dieser Konzerne so ein Zukunde, bei einem bin ich wirklich mit allem drin, was da drin ist, verbinde aber diesen Konzern jetzt nicht unbedingt in der Kompetenz. So, da müssten sie auch nochmal eine hohe Hürde nehmen, das glaube ich nicht, deswegen, und wenn sie dann investieren müssten, dann ist so beim Thema Marge, also ich glaube, Immobilien sind so ein Bermuda-Dreieck für diese Konzerne und sie sind schlau genug, da nicht reinzufahren, weil es für sie ja dann nicht attraktiv ist. Ja, schöne Ozeane, wo sie viel Geld verdienen können und das daran die bleiben.
Ah, okay. Also sehen wir Big Techs, keine Sorge. Kurz später wurden uns ja dann die Introtechs als große Gefahr gesehen, die es auch bisher nicht geworden sind. Glauben Sie, Introtechs haben eine Relevanz noch für Versicherungen?
Ja, auch eine rein positive. Introtechs werden dann eine Service-Schmiede sein. Also ich freue mich total, dass da so viele kleine. Also A, freue ich mich als deutscher Staatsbürger, dass es Startups in Deutschland gibt. Da gibt es viel zu wenige. Dann freue ich mich, dass sie auch in dieser Branche sind. Und ich glaube, die werden dann Dinge hochziehen, die denen, die Kundenzugang haben, helfen. Das machen die vielleicht sogar manchen die besser als wir, weil wir klein sind, haben eine Atmosphäre. Und ich glaube, jeder Deutsche, was ich auch jetzt klug gesehen, oder jeder deutsche Player einen Finanzdienstleistung mag, sollte sich über jedes Startup freuen und gucken, wann er sich die Dienstleistung einkauft. Aber als Bedrohung, wenn sie sagen, Relevanz ist eine Bedrohung, klar ist nein.
Das ist gut. Ich sehe ja offensichtlich, sehen Sie sehr positiv in die Zukunft. Also, ne, so die neuen Player, die reinkommen, unterstützen uns und auch die KI hilft uns einfach besser zu beraten, die ganzen Leute. Sehen Sie irgendwelche Gefahren, die auf uns zukommen vielleicht?
Das sehen wir ja am 2. April und wir sind ja einige zwei Wochen nach großer Gesetzgebung. Und ich weiß nicht, ob ich als Gefahr sehe, aber ich finde es einfach. Ich sagte ja zu Beginn, ich bin passionierter Volkswirt und ich habe an der Uni mal angelernt, dass der Staat sich nur in den Markt einbringen soll, wenn es offenkundiges Marktversagen gibt. Und dann ein neues Produkt zu schaffen, was noch nicht vermittelt worden ist, und dann dafür gleich in der Gründung einen staatlichen Träger zu schaffen, der es auch vertreiben soll, das erschließt sich aus meinem volkswirtschaftlichen Studium wirklich nicht. Es gibt noch kein Marktversagen, weil es das Produkt noch nicht gibt. Und ich bin ja großer Fan von individueller, ganzheitlicher Beratung. Und ich glaube, und ich bin auch ein Fan von Marktwirtschaft. Und ich glaube nicht an Planwirtschaft und ich glaube nicht an eine standardisierte statische Beratung. Und ich hoffe, dass wir ein Level Playing Field bekommen. Dann weiß ich, dass die staatliche Behörde es mit ihren Einheitslösungen nicht durchsetzen wird. Aber wenn der Staat dann irgendwann beschließt, er möchte diesen Kampf unbedingt gewinnen und ein ungleiches Spielfeld herstellt, dann fände ich das sehr schade für Deutschland und für die deutschen Bürger, die Finanzberatung suchen.
Ah, okay. Also sehr die Regulatorik, wenn dann ein Problem ist, dann eher Überregulatorik, bin ich dann.
Ja, absolut. Da gibt es viele Beispiele, das aktuelle genommen. Ne? Wir kennen ja all diese 200-seitigen Kundennotizen, wo wir alle wissen, die wirklich den Markt und den Kunden kennen, dass das den Kunden nicht hilft. Ja, aber gut, Gemeinderegulierung, aber die ist nicht schädlich und tödlich derzeit in Deutschland. Aber die sind natürlich überall involviert in vieler Hinsicht. Und die EIOPA hat dann auch manchmal Ideen. Ne? Dann kommt dieses App raus, wo jeder weiß, es wird nicht geschrieben werden, es kommt trotzdem raus. Bisher ist es aber eher so, dass es nicht die Branche an sich gefährdet. Es ist immer ein kleiner Vorteil für die Großen, so muss man ja sein. Das lernt man auch an der Uni, noch nie in der Jugend, wo ich es oft auf mein Uni-Studium reflektiert habe. Die Großen können natürlich die Regulierungskosten ein bisschen besser eskalieren als die Kleinen. Kann man auch darüber schreiben, was wirklich hilfreich ist, weil man will ja gerade Kleinen und Startups fördern. Aber derzeit ist die Regulierung nicht existenziell. Aber wir haben eine Tendenz dazu in Brüssel und Berlin. Und das ist das wahrscheinlich gefährlich.
Gut, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Und am Ende habe ich so zwei Fragen. Das sind immer die gleichen. Und irgendwo, wo Sie gerade schon von Notizen sprachen, kam ich auch so drauf, was halt den Leuten nicht hilft, was trotzdem noch gemacht wird. Und meine vorletzte Frage ist ja immer, wenn irgendein Gerät für die Branche steht, ist ja das Fax irgendwie noch. Ne? Und ich frage dann immer meine Gesprächspartner, was glauben Sie denn, wie viele Faxe werden am 3. Februar 2030 noch so verschickt werden in der Branche?
Ein schönes emotionales Beispiel. Ich traue mich nicht, null zu sagen, aber ich sage jetzt auch bewusst mal eine konkrete Zahl und die ist und an der niedrigen Zahl werden Sie sehen, dass ich wirklich glaube, dass diese Branche ernsthaft technische Fortschritte macht und sich das Limit, ich sag mal, im Jahr 2030 werden 20 plus 30, 50 Faxe in der ganzen Branche.
Wir werden meinen Versicherungsboten nachhören in der Branche. Ich bin mal gespannt, also, ob es wirklich so wenig sind. Ja, nur meine letzte Frage ist immer, was würden Sie denn sich selbst oder was möchten Sie sich selbst sagen, wenn Sie einfach am Donnerstag, dem 23. Oktober 2031, sich unser Gespräch nochmal anhören?
Ja, und zu mir sagen, Mensch, du hast ja ganz oft recht gehabt. Und nicht nur, weil man als Mensch immer gerne recht hat, sondern weil ich ja zu Recht gesagt habe, viele positive gesagt haben. Dann fasse ich nochmal zusammen. Ich würde ja gerne sagen, Mensch, uns ist wirklich gelungen, KI als Enabler einzusetzen. Unsere Kunden werden nochmal schneller, besser beraten. In Schadensfällen gibt es schneller bei Unterstützung. Und auf der anderen Seite, ich habe gesagt, ich bin für 6.000 Berater zuständig. Ich hoffe, ich habe bis dahin für die 6.000 Berater dann gerne 10.000 Berater sein können, die nächste Runde zahlen, sofern einen guten Job gemacht und ihnen ermöglicht, den Kunden gute Dienstleistung zu bieten.
Ein schönes Schlusswort und dann bedanke ich mich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
vielen Dank, haben mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.